Ja, herzlich willkommen zur Episode 38 des Management 2.0 Podcast. Ich sitze heute nach einem anstrengenden Arbeitstag mit dem Tobias Müller-Zielke hier zusammen bei uns in der Akademie in der Bibliothek. Und wir haben heute einen ganzen Tag lang GDT-Coaching gemacht. Mein Selbstorganisationssystem wurde auf Herz und Nieren geprüft. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier um 16.49 Uhr noch genug Energie haben, um die Erfahrungen auch im Podcast aufzunehmen. Also erstmal grüß dich, Tobias, hier im Podcast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, auch nach dem schönen Coaching-Tag. War sehr spannend.
Ja, ich mache das immer am Anfang so, dass ich so ein bisschen mit den Gästen drüber spreche, wie sie denn dazu gekommen sind. Also man studiert ja in der Regel nicht Getting Things Done, sondern man
hat
irgendwie eine Entwicklungsgeschichte, wie man denn da landet. Du bist einer der wenigen Coaches, die so richtig an den Arbeitsplatz von Wissensarbeitern, von Führungskräften gehen kann, genau, und da auf Herz und Niere sozusagen testen kann. Wie ist es denn bei dir dazu gekommen? Wie bist du mit GDD in Berührung gekommen? Was hast du vorher gemacht? Aus was für einem Eck? Was ist so dein Hintergrund?
Ja, also ursprünglich schuld ist ein Freund von mir, der mitgekriegt hat, dass ich so einen Nerd-Tick habe und einen Produktivitätstick. Und der hat mich dann auf eine Seite aufmerksam gemacht, lifehacker.com. die sich eben immer und zentral drum dreht, wie kann ich was schlauer, wie kann ich es effizienter, wie kann ich es geschickter machen. Ein ganz schönes Beispiel für so typische Inhalte, die da drin sind, habe ich nicht da gelesen, aber ist sowas, was hinkommt, ist, wenn man eine Chipstüte hat und man hat keine Schüssel und sitzt zusammen und möchte die Chipstüte teilen. Eine ganz einfache Möglichkeit, das zu machen, ist, einfach so ein V reinzuschneiden in die Tüte, dann ist die Tüte quasi der Behälter. Das ist so ein typischer Lifehack, ja. Wenig Aufwand, super Ergebnis, unglaublich unkompliziert, solange man eine Schere hat. Und den Blog habe ich sehr, sehr viel gelesen damals. Und immer wieder, wenn es ums Thema persönliche Produktivität, Selbstorganisation, Sachen erledigt bekommen ging, dann kamen immer diese drei magischen Buchstaben, nämlich G, T und D. Natürlich habe ich mich dann gefragt, was ist das, dieses GTD? Das wird irgendwann Anfang 2008 gewesen sein und habe dann gesehen, okay, das ist ein Buch von so einem Managementberater, David Allen, habe es mir bestellt, damals noch auf richtig schönem alten Papier, nicht als E-Book. Und ich weiß nicht, ich habe dann auf irgendeiner Städtereise oder Business Trip, ich weiß es nicht mehr, habe ich das Buch dann gelesen und habe bei allem, was ich gelesen habe, gedacht, boah, das ist ja schlau, das ist ja geschickt, warum mache ich das nicht eh schon so? Und habe dann eben angefangen, alles nach und nach zu implementieren, manche Sachen mehr, manche Sachen weniger. Bin seither der absoluten Meinung, es gibt nichts anderes, ernsthafte Alternative ist für Selbstmanagement.
Was warst du damals, also in welcher Rolle oder in welcher Berufstätigkeit bist du damit in Berührung gekommen?
Damals war ich im Angebotsprojektmanagement tätig, bei einem großen Elektrokonzern der Region und habe dann einfach sofort gedacht, ja, implementiere ich. Schon damals wie auch heute sind wahnsinnig viele Elemente unglaublich mächtig einfach.
Ja, wir werden ja nachher nochmal ein bisschen über den Prozess im Detail sprechen und die Elemente. Das heißt, du hast das Buch bestellt und hast dich dann da erstmal so im Selbststudium hineingefuchst, genau, und mit Internet angeboten, also so als Autodidakt quasi.
Genau, ich bin auch begeisterter Autodidakt. Das klappt meistens auch sehr gut. Getting Things Done ist tatsächlich was, wo ich es nicht unbedingt empfehlen würde. Zumindest nicht aus der englischen Fassung raus, weil da durchaus ein paar Elemente da waren, die auch basierend auf einem anderen Büroalltag in Amerika dann schwierig zu implementieren waren. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wenn wir dann mehr so ans Inhaltliche gehen.
Und dann hast du das genommen und hast es erstmal für deinen Arbeitsalltag quasi verwendet.
Genau.
Und heute bist du jetzt ja als, so ähnlich wie so Agile-Coaches gibt, wie ich es verstanden habe, auch als ein Getting-Things-Done-Coach oder Begleiter unterwegs. Das heißt, irgendwann hast du dann mal gesagt, so, das ist für mich so toll, das will ich in die Breite bringen und bist dann damit losgezogen. Hast eine Ausbildung gemacht wahrscheinlich dazu, oder?
Genau. Das ging ursprünglich los. Ich hatte das auf einem System, manchmal, klar, macht man GTD mehr, manchmal weniger. Ich hatte gerade in der Anfangsphase natürlich mehrere Fälle auch, wo es mal eingeschlafen ist, das System. Und ich erinnere mich noch genau, ich habe dann irgendwann wieder angefangen mit Getting Things Done und habe gemerkt, oh, da ist dieses Ding da mit Getting Things Done Trainings machen, also geben oder Coaching machen. Und habe dann einfach, war kurz nach einem Pecha-Kucha-Vortrag in Erlangen zum Thema Getting Things Done. Und dann habe ich gedacht, ja, meine Güte, wie macht man das? Getting Things Done heißt nächste Aktion, ne? Also wie schiebe ich es an? Naja, Getting Things Done, gibt es eine Website, gibt es eine E-Mail-Adresse, schreib es halt mal hin. Wie werde ich denn Getting Things Done Trainer? Und damals wurde ich dann auch, habe schnell eine Antwort gekriegt, auch nicht überraschend bei Getting Things Done, und wurde dann vermittelt zum deutschen Lizenznehmer in Berlin, Next Action Partners, und habe dann dort die Ausbildung zum zertifizierten Getting Things Done Trainer gemacht. Das war anno 2014.
Und das ist, wie lang muss man sich das vorstellen? Ist das so eigentlich auch wie ein Scrum Master oder länger oder kürzer?
Also im Vergleich zu einem Scrum Master, also jetzt zumindest der Zertifizierung von Scrum Master, entschieden länger. Also es ging damit los, dass man ein Train-the-Trainer-Seminar hatte. Das heißt, man hat am Seminar selber teilgenommen und dass man eben später unterrichten wollte, hat dann 2 Tage geübt, das Seminar zu geben in der Gruppe. Und im Anschluss hat man dann 3 Seminare gegeben, um dann eben im letzten der 3 Seminare abgenommen zu werden von einem Master-Trainer, der dann eben entschieden hat, ob man auf die Menschheit da draußen losgelassen werden darf oder nicht.
Und da wird nochmal unterschieden quasi, ob man ein Training geben darf oder ob man so im One-on-One-Coaching an den Arbeitsplatz darf, oder ist das dann zusammen quasi das Gleiche?
Das Coaching ist nochmal oben drauf gesetzt. Mhm. Also um die Coaching-Zertifizierung zu machen, muss man Level 1 trainieren dürfen, das ist quasi so das Basisseminar, und muss dann obendrauf auch noch die Train-the-Trainer-Session für Level 2 gemacht haben, das darauf aufbauende Seminar, und muss dann in verschiedensten Konstellationen auch nochmal dann Coachings durchgeführt haben.
Ja, ja, da bin ich deutlich informeller irgendwie reingeschlittert. Ich habe hier damals auf dem Nürnberger Barcamp 2006 hat der Olli Gassner, da hattest du mir erzählt, der ist da mittlerweile genau, auch
Trainerkollege, ja.
Genau. Aktiv, der hat eine Session gegeben, ich muss mal nachgucken, wie die hieß. Die hieß eigentlich nicht Getting Things Done, glaube ich, sondern okay. Er hat es im Rahmen der Session erwähnt. Und danach hatte ich mich dann auch mal auf die Suche begeben, hatte das Buch bestellt, dann lag das erstmal ein halbes Jahr, glaube ich, und ist so gesackt. Man ist immer mal wieder dazu gekommen und dann habe ich angefangen, so Stück für Stück Teile davon zu implementieren. Und bei uns war dann so, dass nach und nach immer mehr so Themen wie Trainings für persönliches Wissensmanagement oder persönliches Informationsmanagement, so Stichwort Informationsüberflutung und so, nachgefragt wurden. Und da habe ich dann eigentlich so richtig angefangen, mich da tiefer reinzubohren, weil man da auch für sich selber überlegt hat, ne, wie gehe ich eigentlich mit Tasks um, zu welchen Tasks brauche ich Checklisten, wie sieht so eine Referenzablage aus und so weiter. Und so ähnlich wie du es beschreibst, immer in so Wellen. Also man hat ja dann mal so eine Phase, wo man sich durchaus sehr intensiv mit beschäftigt, dann auch zu einer gewissen Routine findet und so agiert man dann erstmal. Und dann ändern sich Tools oder es ändert sich die Arbeitssituation, die Art der Projekte und eigentlich müsste man da dann sozusagen immer wieder feinjustieren und nachstellen.
Ja, genau, nachjustieren, ja.
Genau. Ja, schön, spannend. Okay, und dann bist du dann wahrscheinlich irgendwann, agierst du als Freelancer und man kann dich buchen für solche Sachen. Irgendwann mal gesagt, das ist für mich so wichtig und ich will das in die Breite bringen, dass ich mich damit selbstständig mache.
Genau, also es ist ein Element von Dingen, die ich tue, aber ein wichtiges für mich persönlich, weil ich einfach ganz klipp und klar der Meinung bin, es ist die beste Selbstmanagement-Methode der Welt. Ich kenne auch nichts, was annähernd konkurrieren kann und dementsprechend will ich das auch teilen. Dann war die logische Folge, eben die Zertifizierungen zu machen. Und insbesondere muss ich sagen, das Coaching ist unglaublich gut, also macht unglaublich viel Spaß. Einfach weil man jedes Mal, bei dir natürlich besonders heute, habe ich auch wieder diverse Elemente, wie du dich optimiert hast, mir abgeschaut im Office-Umfeld. Und so ist es jedes Mal. Immer wenn man es jemand beibringt, wenn man es jemand erklärt, kommt immer wieder so ein kleines Element, wo es einfach Klick macht und man die Methode nochmal besser versteht. Ich konnte es immer nicht glauben, als das eben David Allen öfters mal bei irgendwelchen Veranstaltungen, an denen ich auch war, erzählt hat. Aber es ist so. Man lernt wirklich kontinuierlich nochmal kleine Details und versteht nochmal kleine Elemente besser.
Es gibt im Projektmanagement, ich weiß gar nicht, ob das in diesem Buch der Termin vom Tom DeMarco ist.
Sehr schönes Buch.
Ja. Da gibt es irgendwo das Konzept, der es wird benannt als engpasskonzentrierte Strategie. Das ist im Wesentlichen so die Idee, dass du, wenn du bestimmte Sachen optimiert hast, die laufen dann und automatisch wird ein nächstes Ding der Engpass. Und so ähnlich ging mir das in Getting Things Done auch oft. Mhm. Dann hast du so irgendwie, wie gehe ich mit Projekten um, optimiert, und ja, auf einmal rückt so dieses, was da mit Fokusebenen benannt ist, so dieses, was ist eigentlich die Vision und wo soll es langfristig hingehen, in den Mittelpunkt. Ne? Und so war auch im Laufe der Zeit, waren so immer andere Schwerpunkte, mit denen man dann angefangen hat, sich intensiver zu beschäftigen. Ja. Entweder jetzt so Handlungsfelder innerhalb von GTT oder dann auch, wenn halt so Toolwechsel angestanden waren, sowas wie der Übergang von Papier, ne, so File of Facts, Moleskine, über Hipster PDA haben wir heute gesprochen, in Richtung digital, ne, erstmal so Bookmarking Services und so. Auf einmal wird dir so dein ganzes Organisationssystem wieder durcheinander gewürfelt und du musst dir eigentlich überlegen, wie du es jetzt auf der neuen Infrastruktur wieder abbildest.
Genau, auf so Smartphones, verrückte Erfindung.
So, ganz genau, solche Geschichten, ja. Und die gehen ja wahrscheinlich nicht mehr weg, also wenn wir uns da irgendwie mit arrangieren müssen. Ja, und für mich war jetzt halt der Punkt, da nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen, der, dass wir halt unter diesem Label LernOS angefangen haben, uns zu überlegen, wie man so verschiedene Aspekte, wie ich mich als Wissensarbeiter organisieren kann, in einem Ansatz zu bündeln. Da geht es neben Getting Things Done auch um so Sachen wie Objective and Key Results, also agiles Zielmanagementsystem, was sich über die Ebenen Individuum, Team und Organisation erstreckt. Da war zum Beispiel auch ein Feld, so dieses ganze Thema Scrum und Agile. Also wie mache ich eigentlich diese Planung in so Sprints, wie kriege ich so einen Rhythmus rein, ne, der mir, nachdem ich in der Schule war oder studiert habe, dort habe ich es durch Semestertakt und so vorgegeben. Im Arbeitsleben habe ich das so eigentlich für meine Planung nicht mehr, also nicht selbstbestimmt zumindest, ne, sondern eher so durch Zielvereinbarungsgespräche vorgegeben.
Genau, einmal im Jahr.
Genau. Und auch, was für mich nochmal ein ganz starker Trigger war, da Getting Things Done damit zu berücksichtigen und zu überlegen, wie man das in LernOS einbauen kann, ist, dass bei diesen Working Out Loud und Working Out Loud Circling, da ist so der Ansatz, damit Leute lernen, so ein Mindset, Netzwerke zu nutzen, also dieses Mindset zu entwickeln, macht man da sogenannte Circle. Das sind 4 bis 5 Personen, die treffen sich über einen Zeitraum von 12 Wochen, einmal in der Woche, haben so eine vorgegebene Agenda, man macht immer so Übungen, kleine Schritt für Schritt tastet man sich da so ran. Und da war halt so oft die Situation, dass Leute in dem Circle gesagt haben, boah, eine Stunde die Woche, die Zeit habe ich überhaupt nicht. Ja, und da sind wir so aus, ich habe früher mal ein bisschen intensiver sogar noch mit dem ganzen Thema Qualitäts- und Prozessmanagement zu tun. Und da gab es dann so lustige Bilder wie die zwei Holzarbeiter mit der Säge, ne, die so eine stumpfe Säge hatten und gesagt
keine haben,
so,
Zeit haben, ja.
Keine Zeit, die Säge zu schärfen, weil wir Bäume fällen müssen. Oder auch, was wir jetzt in dem LernOS-Guide verwenden, diese Squared Wheel Man. Das sind zwei so Leute, die schleppen so einen total schweren Stein auf so einem Wagen und das Rad ist halt eckig. Und du hast halt immer dieses, es geht ein bisschen besser, als wenn du es tragen müsstest, aber das runde Rad würde dir halt eigentlich helfen. Und das war so der Ansatz, wo ich dachte, wenn ich es jetzt quasi schaffe, über Methoden wie Getting Things Done halt deutlich effizienter zu werden und fokussierter zu werden, fällt hinten die Zeit raus, die ich dann habe, um im Working Out Loud Circle zum Beispiel ein Ziel zu verfolgen.
Ja.
Und dein Nicken zeigt mir, dass das so, dadurch, dass du so lange auch dabei bist, dass du daran tatsächlich glaubst, dass man da wirklich einen großen Produktivitätsschritt hinbekommt dadurch.
Ja, einerseits das, andererseits aber auch, wenn man selber eine Stunde Zeit mehr die Woche haben will, um ein Thema zu verfolgen, das einem wichtig ist. Wenn man das nicht hinkriegt, dann ist irgendwas an der Selbstorganisation radikal falsch.
Da würde ich sagen, machen wir mal für die Leute, die jetzt Getting Things Done vielleicht nur als Schlagwort gehört haben oder sich so ein bisschen was drunter vorstellen können, aber noch nicht genau, dass wir einfach mal über die Kernelemente sprechen. Wenn jemand jetzt auf die Webseite geht, gettingthingsdone.com oder auch von Next Action Actions Partnern, da hat man ja sozusagen auf der einen Seite eher die englischen Quellen, mal so diese 5-Schritt-Methode, mit der kommt man recht schnell in Berührung. Genau. Es gibt aus dem Buch, ich habe noch das ganz alte, ganz abgeranzte Buch aus 2001, glaube ich, wo diese uralte Workflow-Grafik drin ist.
Mit und vorne das bläuliche Cover.
Das bläuliche Cover,
ja, das genau. Das habe ich auch, ja. Also das habe ich damals gelesen, ja.
Umgekehrt auf der Next Actions Partner-Seite gibt es halt viel Videos auch auf Deutsch und so weiter.
Genau.
Also da packen wir auch die Links in die Shownotes. Aber wenn du jetzt jemand, der noch gar nichts davon gehört hast, Getting Things Done erklärst, was sagst du ihm dann? Also was ist so die Definition, die du mitgeben würdest und was sind so die wichtigsten Dinge, die man über Getting Things Done wissen muss?
Genau, also es kommt immer darauf an, in welcher Situation das dann entsteht. Es gibt verschiedene Elemente, die ich dann eben klar rausstelle. Einerseits natürlich, dass man sich eben mehr Perspektive und mehr Klarheit und mehr Kontrolle erschaffen kann im Alltag. Das ist aber ein bisschen arg abstrakt natürlich. Was es, finde ich, sehr deutlich macht, ist, wenn man einfach wirklich durch die einzelnen Schritte durchgeht. Und wenn man das vergleicht, wie läuft es denn normalerweise so im Alltag ab? Der erste Schritt, ich erzähle es ja einfach mal runter. Der erste Schritt ist das sogenannte Sammeln. Da geht es darum, ich möchte an möglichst wenig Stellen in meiner Umgebung all das sammeln, was auf mich einströmt. Egal, ob das jetzt in klassischer Snail-Mail-Papierform oder in Form von einer E-Mail, einem Anruf, einer Idee unter der Dusche, etwas, was mir meine Frau beim Verlassen des Hauses noch mit auf den Weg gibt. All diese Dinge will ich sammeln an möglichst wenig Orten. Warum will ich das an möglichst wenig Orten machen? Einfach, damit ich weniger Orte habe, an denen etwas sein kann. Das heißt, zum Beispiel daheim versuche ich natürlich, einen Posteingang zu haben, wo alle meine Dinge sich sammeln. So wie beim Briefkasten. Genauso in der E-Mail, genauso bei den digitalen Kanälen. Ich persönlich bin auch ein großer Fan davon, alle digitalen Kanäle möglichst zu zentralisieren. Mhm. Das heißt, wenn mir jemand auf irgendeinem ausgeflippten Messenger was schreibt, dann transportiere ich das in eine E-Mail, damit ich es wieder in meinem Hauptsystem habe.
Quasi so der Ansatz auf der einen Seite Komplexitätsreduktion, genau. Oder so Küstenmacher, Simplify Your Life.
Genau.
Oder jetzt gerade auf Netflix ganz hip Marie Kondo.
Marie Kondo, ein Thema für sich, da können wir gerne nachher auch noch drüber sprechen. Ja. Ja. Es sind durchaus einige Ähnlichkeiten zu Getting Things Done dabei.
Das ist in diesem Fünf-Schritt-Prozess quasi der erste.
Der allererste, genau. Wo ich erstmal sicherstelle, es geht nichts verloren. Und es gibt endlich viele Stellen, wo ich irgendwas nachschauen muss. Und ganz, ganz wichtig auch dabei, ich habe nichts im Kopf. Denn unser Kopf ist für vieles gut, aber nicht dafür, uns an Dinge zu erinnern. Insbesondere nicht an Dinge dann zu erinnern, wenn wir es gerade brauchen. Das klassische Beispiel aus dem Buch, kannst du sicher auch noch dich dran erinnern, ist, wann werde ich dran erinnert, dass ich Katzenfutter kaufen soll? Mein Kopf denkt nicht dran, mir Bescheid zu geben, wenn ich gerade am Katzenfutterregal vorbeilaufe. Nein, es ist die Katze, die beim Heimkommen dann sagt, wo da ist das Hamham?
Wenn ich so an die ganze Anfangszeit zurückdenke, dieses Mind Like Water hat, glaube ich, David Allen öfter natürlich, mal als Meme in seinen Vorträgen und auch diese Zeile, your mind is for having ideas, not holding them. Und dann genau, so der Ansatz, Dinge aus dem Kopf rauskriegen und in ein System, dem man vertraut. Also wo man dann sagt, man muss nicht ständig einen gewissen Grundumsatz Energieversorgung des Gehirns nur für Langzeitspeicher irgendwie aufrechterhalten.
Genau. Ein ganz schönes Beispiel ist, insbesondere wenn Menschen eigentlich so ein bisschen was gegen Listen haben oder sagen, ach, ich kriege das auch hin ohne Liste. Der schöne Vergleich ist, wenn ich meine Termine habe, ja, also wer merkt sich alle Termine in seinem Kopf? Kein Mensch. Dafür haben wir einen Kalender. Und was ist ein Kalender? Eine Liste. Ist halt ein bisschen anders formatiert, damit es besser zur Nutzung passt. Aber abgesehen davon ist es eine Liste. Und genau das versucht Getting Things Done eben für alles, sowohl beruflich als auch geschäftlich, zu kreieren, dass wir entweder es tun wollen oder müssen.
Zweiter Schritt?
Zweiter Schritt ist Verarbeiten. Beim Verarbeiten nimmt man sich all diese Eimer, die sich füllen, wie der Briefkasten, nimmt die Sachen raus und überlegt sich, was ist denn jedes einzelne dieser Dinge? Als erstes fragen wir uns immer, was ist es? Dabei meine Empfehlung so nicht im Original-Workflow abgebildet, da gleich ordentlich reichhaltig aussortieren. Wenn ich, um in der Analogie zu bleiben, meinen Briefkasten leere und da ist Werbung drin von Vodafone zumindest, schreibt mir irgendwie ständig, dass ich einen Kabelanschluss bei Vodafone brauche. Sicher viele andere Anbieter auch, Telekom und O2 und wer mir sonst noch so einfällt, soll niemand ohne eine Referenz wegkommen.
Disclaimer, wir werden nicht von Wettbewerbern von Vodafone finanziert.
Genau, ja, mehr fällt mir jetzt nicht ein. Ja. Telefonica als
Werbung O2. Von Dollar-Telefonanbieter.
Genau. Genau, richtig, fügen Sie hier Ihren Telefonanbieter ein.
Ja.
Und solche Sachen sortiere ich dann natürlich gleich aus und schaue sie mir nicht erst genauer an, ob mir jetzt der Telefonanbieter diesen Monat was anderes schreibt, nachdem ich ihn nicht gefragt habe, sondern entsorgt das gleich. Und auch das würde ich jedem, gerade der viel Zeug hat, auch empfehlen, dann zu tun. Mhm. Dann fragen wir uns, ist das was, mit dem ich was tun muss oder will? Darauf gibt es genau zwei Antworten, ja oder nein. Wenn ich Nein antworte, dann ist es sowas wie, Referenzmaterial, irgendeine Information, die ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal verwenden möchte und dementsprechend nicht entsorge, sondern an einem Ort in meinem System ablege, wo ich sie wiederfinde. Beispiel wäre der Pizza-Flyer. Ein Pizza-Flyer ist, wenn ich nicht gerade zufällig beim Briefkasten leeren unglaublichen Hunger habe, etwas, das ich in dem Moment nicht brauche, aber vielleicht aufheben will, um, wenn ich irgendwann Hunger habe, dort anzurufen und zu sagen, bringt mir eine Pizza. Dann kann, wieder um im Beispiel zu bleiben, ein toller Ort für diese Information die Pinnwand an der Wohnungstür sein.
Ja, das wäre die Referenzablage.
Kurz. Das wäre die Referenzablage, genau. Was anderes, was es sein kann, wenn es nichts ist, das mit einer Aktion verbunden ist, wäre zum Beispiel eines Tages vielleicht Material. Vielleicht ein Flyer für eine Reise, die ich mir irgendwann mal vorstellen kann zu tun. Dann würde es auch in eine entsprechende Ablage kommen. Und die dritte Option, hier auch nochmal der Müll. Etwas, was ich in dem Moment, als ich es mir genauer anschaue, als entsorgbar darstellt. Damit haben wir den, es ist nichts aktiv aktuell damit zu tun, den Ast abgehandelt. Dann der andere Ast ist, ja, es gibt was zu tun. Dann gibt es zwei Fragen, die ich mir stelle. Zuerst frage ich mich, was ist der nächste konkrete physische Schritt, der zu tun ist, um dieses Dings voranzubringen. Wir nehmen als Beispiel die Winterreifen, die David, glaube ich, auch im Buch verwendet, wenn ich mich recht erinnere. Also, ich brauche Winterreifen, bin aus irgendeinem Grund draufgekommen, vielleicht durch einen Flyer im Briefkasten. Und wie gehe ich das konkret an? Ich weiß, mein Freund Peter, der kennt sich aus mit Winterreifen, der weiß, wo ich die besten Reifen herkriege. Also ist mein nächster Schritt für dieses Thema, Peter anrufen wegen Winterreifen. Das wäre jetzt meine konkrete nächste Aktion. Dann ist es damit aber nicht erledigt. Ne? Mhm. Da sind sie noch lange nicht auf dem Auto. Also frage ich mich dann, was ist das gewünschte Ergebnis, das ich erreichen möchte am Ende? Und das ist in dem Fall klar, die Winterreifen sind montiert. Das ist dann gleichzeitig nicht nur das gewünschte Ergebnis, sondern in Getting Things Done nennen wir es das Projekt. Das Projekt oder die Projekte sind immer die Themen, die gewünschten Ergebnisse, die ich erreichen möchte am Ende meiner Schritte. Und es kann ein Projekt zu einem Thema geben, es muss aber kein Thema zu einem Projekt geben. Es gibt genug Dinge, die in einem Schritt erledigt sind, dann habe ich natürlich auch kein Projekt.
Und ganz streng genommen ist alles, was mehr als einen Schritt hat in Getting Things Done, ein Projekt.
Genau.
Was nicht zwingenderweise was mit Projekten, wie man es jetzt in einer Firma im Sinne von Projekt- und Programmmanagement kennt, zu tun haben muss.
Genau, genau. Da schlagen in mir natürlich auch immer zwei Herzen. Einerseits der Getting Things Done Trainer und Coach und andererseits der Projektmanager, der da natürlich so ein leichtes Zucken kriegt, den Begriff in dem Kontext zu verwenden. Aber das ist schlicht und einfach Nomenklatur.
Ja.
Das ist halt so. Und es macht auch Sinn, weil man dann klar eben auch von verschiedenen Bereichen des Systems sprechen kann. Man muss halt loslassen können. Es ist eben in dem Kontext was anderes.
Damit ist Schritt 2 dann abgehakt oder?
Genau. Damit ist die zweite Frage geklärt. Genau. Und also kommen noch ein paar Details dazu, aber wir wollen es jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe treiben. Der wichtigste nächste Schritt, der dann kommt, ist das Organisieren. Und beim Organisieren geht es darum, eben wo kommt welcher Teil auf welche Liste. Das heißt, ich habe vielleicht eine Liste für meine Anrufe, ich habe eben, wie gesagt, eine Projekteliste, ich habe eine Liste mit Dingen, auf die ich warte, Dinge, die ich delegiert habe. So gibt es verschiedene Unterstrukturen auch, die man noch machen kann, die eben hilfreich sind, dann das, was man zu tun hat, dann wirklich auch zu tun.
Da kommt mir so eine gewisse Parallele. Ich schaue hier gerade mal nach dem Podcast, wo ich mit der Barbara Schmidt über Working Out Loud gesprochen habe. Da hat sie nämlich eine Textpassage drin. In Working Out Loud fängst du auch an, dir Ziele zu überlegen. Dann gibt es so eine Relationship-List. Leute, die was mit deinem Ziel zu tun haben. Und dann gibt es eine Liste möglicher Contributions. Also was sind Dinge, die ich den Leuten Gutes tun könnte, um die Beziehung mit denen zu vertiefen. Und Barbara hat irgendwie so eine Stelle drin, wo sie sagt, so in den ersten Wochen wird man erstmal wahnsinnig, weil man die ganze Zeit nur am Listen führen und pflegen und verwalten ist. Und ich denke, da würde man jetzt sagen, das war Episode 17, Juli 2015, verlinke ich in den Shownotes. Für Getting Things Done kann man sagen, get used to it. Also um Listen komme ich nicht rum.
Ja, klar. Das ist der Grundgedanke dabei. Nicht Listen zu führen, aber halt alles aus dem Kopf rauszubringen. Und wenn ich mehrere Dinge habe, die ich aus dem Kopf rausbekommen will, dann wird das vermutlich auf eine wie auch immer geartete Liste rauskommen. Ja. Das ist vielleicht auch ein guter Punkt, um einfließen zu lassen, dass Getting Things Done komplett systemagnostisch ist. Das heißt, es gibt keine Software, wo wir sagen, das ist die Software, die du benutzen sollst. Es geht auf Papier, es geht mit eigentlich jeder App, die man sich vorstellen kann. Die einzige Frage oder der einzige Unterschied, der da auftritt, ist einerseits, was funktioniert für einen am besten. Auch da der wichtige Hinweis, oft liegt es nicht an der Methode Getting Things Done, sondern an dem System, das man gewählt hat. Mhm. Eben, sagen wir mal, Papier. Wenn jemand halt viel unterwegs ist und viel digital arbeitet, kann es sein, dass er mit Papier eben nicht so gut zurechtkommt.
Oder viel Papier mit sich rumträgt.
Genau. Oder es gibt, gerade in den USA ist es wohl gerade ein starker Trend, auch die Situation, dass man eher zurückgeht auf Papier, weil es dann einfach durch das Haptische nochmal eine andere Qualität hat.
Okay, in diesem Organize, also Listen, was gibt es da für Art von Listen? Also wie finden die Wege, die man vorher gesammelt hat, wie finden die ihren Weg auf die Listen?
In der Realität ist es so, dass Verarbeiten und Organisieren zusammen passiert. Wir unterrichten es natürlich getrennt und es macht auch Sinn, es in der formalen Erklärung getrennt zu halten. Aber wenn ich mir zum Beispiel beim Klären von etwas überlege, hier Peter anrufen wegen den Winterreifen, dann ist mir natürlich in der gleichen Situation auch bewusst, dass das auf eine Liste kommen sollte, wo alle meine Anrufe stehen und dass das zugehörige Projekt wohl auf die Projekteliste gehört. Mhm. Also daher, es gibt da die Organisationselemente, die dann aber genutzt werden in Kombination mit dem Verarbeiten.
Das heißt, vorgesehen ist ja so ein wöchentliches Review zu machen, wo keine so genaue Zeit vorgegeben
das kommt ist. Erst später. Wir sind noch bei Schritt 3.
Okay. Also das heißt quasi, das ist was man kontinuierlich macht.
Genau.
Das kann ich Montag, Dienstag, Mittwoch immer dann, wenn es passiert, machen. Review ist dann nochmal ein separater Punkt, wo man nochmal systematisch quasi.
Genau, ist der nächste Schritt.
Okay,
genau. Verstanden. Natürlich in dem Verarbeiten und in dem Organisieren füllen wir unser System und diese ersten drei Phasen sind die, die ständig kontinuierlich besonders stark laufen. Da passiert natürlich sehr, sehr viel. Wenn ich zum Beispiel wie heute mit dir im Gespräch diverse Impulse habe, die ich irgendwie nachverfolgen will, dann sammle ich die. Das mache ich mit einer App, da gebe ich meine Sachen ein, zack, schicke die ab, dann landen die in meinem E-Mail-Posteingang. Das nächste Mal, wenn ich meinen Posteingang leere, da empfehlen wir sowohl für Papier als auch digital spätestens alle 24 bis 48 Stunden einmal komplett durchzugehen.
Inbox Zero quasi als Ziel?
Genau, Inbox Zero auf jeden Fall. Dann gehe ich meinen Posteingang durch, sehe diese Elemente und leg sie dann entsprechend in meinem System ab. Das kann sein, das ist was, das kommt auf meine eines Tages vielleicht Liste, möchte ich mich mal irgendwann mit auseinandersetzen. Kann sein, dauert weniger als 2 Minuten. Da zieht dann die sogenannte 2-Minuten-Regel. Dann mache ich es sofort. Denn alles, was weniger als 2 Minuten dauert, ist etwas, was ich einfach gleich machen kann. Denn es aufzuschreiben, wieder zu lesen, wieder zu verstehen, was ich eigentlich wollte. Genau. Oder es kann sein, das ist Referenzmaterial, irgendwas, auf das ich später wieder zurückkommen will, irgendwas, mit dem ich arbeiten will, was aber mehr Zeit dauert, dann wird es wieder auf eine Liste kommen.
Okay, das ist Schritt 3.
Genau, organisieren ist Schritt 3. Genau das, was ich gerade gesagt habe, war Schritt 2 und 3 zusammen, das Verarbeiten. Und Schritt 4 ist dann das Durchsehen. Da kommt man jetzt dahin und das bedeutet, dass ich sicherstelle, dass mein System aktuell und gepflegt ist. Das heißt einerseits, dass ich natürlich regelmäßig drüber schaue, insbesondere über die Projekteliste, also alle größeren Themen, die sich bewegen in meinem Leben. Insbesondere aber auch dann einmal die Woche ein ausführliches Review mache. Das heißt, ich stelle sicher, dass mein Kopf frei ist, ich stelle sicher, dass mein System komplett sauber gepflegt ist, alle Facetten davon. Ich überlege mir auch mal eine Etage höher oder mehrere Etagen höher, was ist es, was ich eigentlich erreichen will, was sind meine Rollen, meine Verantwortungsbereiche, was ist mein, bis hin zu, was ist mein Sinn im Leben.
Das sind diese Fokusebenen, glaube ich.
Das sind die höheren Fokusebenen, genau.
Und das macht man auch in dem Weekly Review
mit? Das macht man abhängig von der Häufigkeit oder von der Nähe des zeitlichen Horizonts. Wöchentlich schaue ich durch das gesamte operative System, das heißt Projekte, nächste Aktion, eines Tages vielleicht, zumindest teilweise, immer wieder mal sollte man mal komplett durchgekommen sein. Die zeitlich nachgelagerten Phasen schauen wir dann je nachdem, wie weit sie weg sind, an. Also zum Beispiel die Verantwortungsbereiche, die Rollen und die Aufgabenbereiche, das wäre was, was man vielleicht einmal im Monat anschauen, vielleicht auch nur alle 3 Monate, ganz wie es sich eben im Alltag sinnvoll darstellt. Dann alles, was höher geht, eben auch weiter abgestaffelt. So eine grobe Regel, die ich für mich einhalte, ist, dass ich die oberste Ebene, eben Sinn- und Lebensprinzipien, so grob einmal im Jahr durchschaue und dann alles andere eben runtergestaffelt früher.
Das ist sowas wie so ein Jahresreview und die guten Vorsätze fürs neue Jahr, die man sich dann nehmen kann.
Nee, da sind es tatsächlich zentrale Werte und zentrale Dinge, die einem wichtig sind fürs Leben. Und da habe ich auch eine schöne kleine Geschichte, wenn wir die Zeit dafür haben. Und zwar, das war 2015 war das, genau. 2015 habe ich mit einem Freund zusammen, den ich coache im Bereich Getting Things Done, sind wir alle diese Ebenen durchgegangen zusammen. Und dann habe ich bei mir auch nochmal drüber geschaut und habe gemerkt, bei meinem Lebenssinn ist Reisen, was sich dann auch immer weiter runtergebrochen hat. Und dann war da, ja, ich glaube bei den Zielen oder bei der Vision stand diese Weltreise, die ich irgendwie seit meinem Arbeitsbeginn anno 2004, 2005, hatte ich die da drin. Und dann ist mir aufgefallen, dass da mit einem anderen Ziel so langsam ein Zielkonflikt da war, ja, weil wir gleichzeitig auch, meine Frau und ich, drüber nachgedacht haben, dass wir mal eine Familie gründen wollten, eigentlich.
Komfort,
genau. Ist auch schön. Und dann fiel mir auf, dann vielleicht doch lieber mal schnell die Weltreise zeitnah und die konkreten Versuche, Nachwuchs zu erzeugen, ein bisschen drosseln. Und bin dann heimgekommen von diesem Coaching und habe zu meiner Frau gesagt, also pass auf, Christine, wir müssen da mal eine Weltreise machen, bevor wir jetzt ein Kind kriegen. Und das war im August, weiß ich noch sehr genau. Am besten machen wir es dann Anfang 2016, weil da passt es bei mir beruflich und so ganz gut. Da machen wir das. Also Projekt aufgesetzt und angefangen zu planen. Am 21. Januar, glaube ich, 2016, sind wir dann losgezogen auf eine Reise um die Welt für knapp 3 Monate und haben damit eben gezielt nochmal diese Abzweigung genommen, nochmal eine Weltreise zu machen ohne Kind. Meine Vorstellung von dieser Weltreise war eben, ohne dass sich jemand um ein Kind kümmern muss. Ich weiß, man kann es auch machen und es soll auch gut funktionieren und so weiter, aber ich hatte schon ein bisschen Party mit eingeplant, was halt schwierig ist mit einem Kind. Und das Lustige dabei war dann noch, dass ich also auf Koh Samui in Thailand, auf einer wunderschönen Insel, hat sich dann rausgestellt beim Ultraschall, dass Nils, mein Sohn, sich unverschämterweise noch an Bord gemogelt hat, bevor wir losgeflogen sind. Und dann war es aber gerade egal, nachdem wir eh schon halb rum waren. Und ich habe mich natürlich auch nerdig. Ich bin gleich eingelesen in Standards und Vorgaben für Stewardessen und so weiter. Ich glaube,
ob man noch fliegen darf,
weil ein paar Kilometer mehr waren es. Aber eben Stewardessen dürfen noch unglaublich viele Kilometer die ersten 3 Monate fliegen.
Ah, okay.
Nach, ich glaube, das war eine australische Norm oder sowas.
Also perfekte Sequenzierung der Projekte quasi.
Genau, war perfekt geregelt. Ja. Genau, ja. Und das ist mir immer sehr wichtig, weil das für mich eben ausdrückt, pass auf, hier und da gibt es Abzweigungen, wenn du die verpasst, dann kannst du was halt für eine längere Zeit oder wenn es dumm läuft, gar nicht mehr machen.
Und das ist eigentlich auch interessant, weil das so, anders als jetzt vielleicht Methoden wie Design Thinking oder Scrum, die ja sehr stark im Business- oder Geschäftskontext verankert sind, habe ich das Gefühl, dass Getting Things Done eigentlich ähnlich wie Working Out Loud so beide Bereiche der Work-Life-Balance im Fokus haben. Ne? Also sowohl die, in Anführungszeichen, privaten Projekte, als auch die geschäftlichen, die ich mit dem Team in der Organisation, die ich persönlich in der Organisation habe.
Genau, absolut. Und Getting Things Done ist auch klar nicht dafür gedacht, den optimalen Hamster für die Firma zu züchten,
ja,
sondern sicherzustellen, dass eben beide Bereiche funktionieren und eben gut funktionieren.
Das ist ja meistens für beide Fraktionen, also sowohl für den Mitarbeitenden als auch für die Organisation aus einem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt zumindest wichtig.
Genau, absolut.
Okay, das heißt, da waren wir jetzt bei Schritt 4, fehlt uns noch einer, 5. Schritt.
Genau, richtig. Das ist erledigen, das, was man in der Regel eigentlich eh schon kann, wenn man in so einem Seminar oder in so einem Coaching landet. Und da gibt es nur in Anführungsstrichen ein paar Elemente, über die wir dann im Seminar und im Coaching bewusst machen. Das ist einerseits eben die limitierenden Kriterien, wie wir sie nennen. Wie wähle ich aus meiner erzeugten Liste aus? Da glaube ich, macht es gerade wenig Sinn, mehr ins Detail zu gehen. Da müssen wir inhaltlich auch noch ein paar Sachen machen. Andererseits, das ist aber für jeden verständlich, geht es um die sogenannten drei Arten von Arbeit. Und die drei Arten von Arbeit besagen einfach, ich habe immer, egal was ich mache, geplante Aufgaben, die Dinge, die ich zum Beispiel beim Verarbeiten und Organisieren geklärt habe, vorbereitet habe zu tun. Dann habe ich die Art von Arbeit, in der ich Dinge definiere, in der ich mir eben solche Sachen anschaue und kläre. Daraus wird geplante Arbeit. Was ich aber leider auch nie loswerde, das ist bei manchen Menschen ein Problem, die sich all ihre Zeit strukturiert verplanen. Ich werde immer Ungeplantes haben. Ich werde immer die Situation haben, dass mein Chef irgendeine wunderschöne Idee hat, die mir den Tag verhagelt. Ja, das kommt immer vor. Und wenn ich mich auf 100% geplant ausplane, dann verhagelt mir das die Tage, dann zerstört mir das die Planung. Deswegen ist unsere ganz klare Empfehlung, auch immer Platz für Ungeplantes zu lassen.
Das, ich habe es ja tagsüber schon mal erzählt, ich habe so in meiner ganz frühen Berufsphase mal in einem Fraunhofer-Institut so ein Zeitmanagement-Seminar mitgemacht. Und das hat so eine eine ältere Dame gemacht, auch so sah uralt, antiquarisch aus, Papierunterlagen. Und ja, die eine Folie, die bei mir total hängen geblieben ist, weil sie auch für sehr viel Kontroverse in dem Seminar gesorgt hat. Sie hat gesagt, wenn ihr 100% eurer Zeit habt, verplant euch 60, lasst euch 20% Puffer und plant 20% für soziale Aktivitäten ein. Also sprich, man steht an der Kaffeemaschine, jemand spricht einen an, man spricht über ein Thema. Und das weiß ich noch, in dem Durchgang quasi, wo ich in dem Seminar war, hat das für so einen riesen Aufschrei gesorgt, ne, weil alle gesagt haben, das heißt ja 40% meiner Woche, 2 von 5 Tagen, plane ich mir keine Aufgaben ein. Da kriege ich ja überhaupt meine Arbeit nicht erledigt. Und mein Chef fragt mich, sind wir hier im Wellnesshotel oder wie? Da habe ich den Eindruck, ist so ein bisschen mit der Denke, die wir aus der Industrialisierung heraus haben, hat man vielleicht so eine Maschinenmetapher. Wenn die Maschine nicht läuft und produziert, ist es Verschwendung, ist es Muder, ist es nicht wertschöpfend? Mhm. Und das ist ganz, ganz schwierig, wenn man sowas auf Wissensarbeit und komplexe Themen und so weiter überträgt und sagt, ja, man nimmt jetzt 100% genau für diese geplanten Arbeiten, wie du gesagt hast. Ne? Weil dann alles andere entweder in den Abend reinläuft, in Wochenende, in die Überstunden. Oder einem halt ständig das Gefühl gibt, man ist hinten dran und schafft die Themen nicht.
Und wir sind dann ein bisschen differenzierter. Also wir sagen jetzt nicht, mach so und so viel Prozent, sondern wir sagen halt, das ist stark vom Job auch abhängig. Also Paradeextreme wären Softwareentwickler, der idealerweise eben nur geplante Dinge machen sollte. Und auf der anderen Seite der Skala eben jemand, der an der Rezeption in einem Hotel arbeitet, der muss halt in der Regel machen, was gerade jemand will, der reingestürmt ist.
Okay, dann haben wir die 5 Schritte mal durch. Ja. Wenn jetzt jemand da tiefer einsteigen will, was würdest du empfehlen? Das Buch kaufen, die 2 Webseiten, die wir verlinken. Es gibt einen Shop mit so einer recht schicken Infografik. Also was ist so eine Basisausstattung für jemanden, der starten will?
Also ich würde es ein bisschen davon abhängig machen, was für eine Art Mensch man ist. Bei Menschen, die gerne lesen und die auch autodidaktisch veranlagt sind, ist das Buch auf jeden Fall eine gute Basis. Also gerade um mal einen ersten Eindruck zu kriegen oder sich mal im Web, Wikipedia oder sonst wo ein bisschen was dazu anzulesen. Allgemein für alle funktioniert, denke ich, das Seminar. Und ja, ich weiß, das hört sich nach Werbung an. Aber ich bin wirklich der festen Überzeugung, das ist der beste Einstieg. Weil, hatte ich vorher schon gesagt, bei mir gab es so ein Element, das mich jahrelang genervt hat, wo ich nicht wusste, wie ich es löse. Und zwar wird in der englischen Ausgabe immer von Foldern gesprochen. Ja, da brauche ich einen Folder. Und da habe ich mich immer gefragt, was ist denn das? Eine Mappe. Übersetzt, naja, was könnte es sein? Es könnte ein Hängeregister sein. Ist jetzt so in der deutschen Bürokultur noch am ehesten das, was hinkommt. Oder es könnte sein so eine Unterschriftenmappe. Habe ich alles ausprobiert, hat alles nicht so wirklich toll funktioniert. Vor allem an den Hängeregistern, da ist immer dieser blöde Metallbügel drin, der irgendwie dreimal so dick ist wie die Mappe an sich.
Genau, wenn du es in den Rucksack packst, bleibt es überall hängen und solche Geschichten.
Ja. Genau. Man mag, du hast es auch ausprobiert. Ja.
Und du ziehst es raus und alles fällt unten raus. Also da gibt es sehr viel Fails, ja.
Ja, genau. Und beziehungsweise bei denen ja nicht. Da ist ja immer an der Seite noch so ein Spanner. Also
gibt es, ja, aber haben nicht alle.
Nee, ah, stimmt, gibt es.
Ich hatte mal die von IKEA nämlich, die hatten das genau nicht. Die waren da drauf getrimmt sozusagen. Die Schwerkraft hält es unten.
Da hast du aber natürlich schon auch an deiner Büroausstattung ein bisschen gespart.
Ja, das kann man mir vorwerfen, ja.
Vor allem in Kombination mit den Bügeln oben, die ja dann wieder sicherstellen, dass unten auch ein gewisser Abstand bleibt, fällt sehr gut raus.
Ja, ist auch schon 8-9 Jahre auf dem Schrott, glaube ich, das Ding.
Ja, ganz nicht optimales Produkt, ja, sagen wir mal. Egal natürlich, wer es liefert, ne? Staples, wen haben wir noch? Amazon.
Ja, Dollar, Büromateriallieferant.
Genau. Und was es dann wirklich war, was es im deutschen Büroalltag schlicht nicht gibt, ich habe es dir ja vorher gezeigt, sind diese Einstellmappen. Können wir auch gerne im Artikel was verlinken, weil ich habe wirklich lange danach gesucht. Es gibt verschiedenste Varianten. Ich persönlich mag die ganz schlichten. Im Englischen heißen die Manila Folders. Und jeder von uns kennt sie, weil wenn du zum Beispiel auf einem Windows-Rechner oder auch auf einem Mac im Datei-Explorer bist, dann siehst du immer so ein Zeichen für diese Ordner.
Das Icon quasi, ne?
Ja. Genau, und das sind genau die Mappen. Das sind eben dünne Pappmappen, in die man in der Mitte was reinlegen kann. Die können dann in der Regel unten noch ein bisschen ausgefaltet werden, für eben wenn mehr Inhalt drin ist. Und die sind unglaublich einfach, super entspannt zum in die Tasche stecken, zum jeweiligen Thema für Ablage. Ich habe meine ganzen Ordner entsorgt, ist eine eigene Story, die will ich dir jetzt nicht nochmal zumuten, du musstest es schon mal anhören heute. Und weil das eben Pappe ist und nicht oben noch so ein Metallbügel, fällt da auch in der Regel nichts raus. Also da musste ich schon anstrengen. Und das war eines dieser Beispiele, wo ich einfach gemerkt habe, boah, hätte ich mal das Seminar schon früher gemacht, bei der Ausbildung dann, wäre ich das Problem schon lang losgeworden und das hätte ich wirklich gerne schon.
Ja, genau diese Tipps und Tricks-Ebene, wo du über so ein Seminar Zugriff hast auf viel Erfahrung, was ist schon ausprobiert und was weiß ich, du kriegst einen Bestelllink für die konkreten Sachen, die du brauchst.
Genau. Ja. Und das ist einfach, man kann auch Fragen stellen, wenn was unklar ist. Oder man kriegt auch wirklich halt die wichtigen Dinge, die man im Buch zwar auch liest, die aber halt vielleicht nicht so klar werden, dass sie wirklich einen Wert haben.
Und öffentliche Seminartermine finden, da geht man dann bei Next Action Partners auf die Webseite und hat eine Liste über Veranstaltungen in Deutschland.
Das ist der Weg. Genau, das sind regelmäßig eben öffentliche Seminare in den ganzen großen Städten in Deutschland.
Werden wir auch verlinken.
Was wir natürlich bei den öffentlichen Seminaren als Thema haben, ist, da kommen Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen mit auch den unterschiedlichsten Wünschen an Systeme, in denen sie dann nachher ihre Listen pflegen wollen. Und das öffentliche Seminar ist ein Eintagesseminar und konzentriert sich daher darauf, die Inhalte zu vermitteln. Also wie funktioniert Getting Things dann? Die tatsächliche Implementierung bleibt dann dem Teilnehmer überlassen. Das ist bei den öffentlichen Seminaren ein bisschen eine Schwäche, weil, du kennst es wahrscheinlich selber, Seminar besucht heißt noch lange nicht implementiert, was immer man da auch gelernt hat, egal wie faszinierend es ist. Daher ist es bei den Firmenseminaren, die wir in-house machen, ein anderes Prinzip. Da machen wir direkt dann im Anschluss beziehungsweise eingeflochten auch die Implementierung. Das heißt, man lernt die ersten drei Schritte bis organisieren, implementiert das dann im jeweiligen Firmensystem, meistens in der Office-Umgebung und macht dann, nachdem man implementiert und diverse noch Einzelelemente gecoacht und gemacht hat in der Gruppe, dann geht's erst weiter dann auf die tatsächlichen restlichen
Inhalte. Individueller und näher am Arbeitsalltag quasi
dran. Genau. Ist auch zum Beispiel, was sicher für einige Hörer interessant ist, könnte ich mir vorstellen, da machen wir zum Beispiel dann auch ein E-Mail-Coaching. Das heißt, Da wird dann auch halt so eine Inbox, ich glaube mein Rekord war bei 10.000 E-Mails, die da drin waren, mal in 2 Stunden runter reduziert auf 36 Aufgaben.
Ja, das klingt gut. Klingt nach Informationsflut in den Griff kriegen, genau.
Absolut, ja.
Was ich auch spannend finde, also wenn viele zuhören, die es aus dem Kontext Lernos Learning Circle, WOL Circle, Mastermind-Gruppen kommen, zu sagen, man hat mal so eine Druckbetankung über ein Seminar und man schließt sich einfach mit 4, 5 anderen zusammen, die das halt auch machen wollen und macht
das
so
funktioniert auf jeden Fall,
Weekly Review zusammen oder zeigt sich mal so, was wir jetzt heute auch gemacht haben. Was gibt es für Möglichkeiten, in Outlook die Sichten umzustellen? Wie kann ich da effizient mit Sachen arbeiten, wo man sich so ähnlich wie bei einer Laufsportgruppe quasi gegenseitig unterstützen und auch motivieren kann, am Ball zu bleiben? Ne? Dass man nicht dieses, man geht mit guten Vorsätzen aus dem Seminar und 2 Monate später fragt man sich dann, was habe ich eigentlich umgesetzt davon?
Genau, da hatte ich lustigerweise mal in einem Seminar jemand, der hat uns dann Postkarten schreiben lassen mit einer Erinnerung an das Element, das wir auf jeden Fall implementieren wollten. Und die Trainerin hat es dann 2 Monate später uns geschickt. Ich habe es trotzdem nicht gemacht.
Naja gut, das reicht halt dann vielleicht nicht, die Postkarte, ne? Die kann man trotzdem gut wegprokrastinieren. Während dieses, ich finde immer den Vergleich mit der Laufsportgruppe interessant, ne? Wenn man sich jetzt mit 2, 3 Leuten vornimmt, wir trainieren 2-mal die Woche und man war halt das 2. Mal nicht dabei, dann kriegt man irgendwie in der WhatsApp-Gruppe schon die erste Schäme-E-Mail, so, wo warst du schon wieder und so weiter, und dann entsteht da halt sozialer Druck. Ne? Postkarte wandert halt doch leichter in die Rundablage als sozialer Druck, der entsteht. Sehr schön.
Da finde ich auch spannend, wenn ich noch kurz dazu was sagen darf. Da finde ich auch ganz spannend, es gibt ja so Webseiten, wo du irgendwie Sachen sagen kannst, die du erreichen willst, und wenn du sie nicht gemacht hast, dann passiert entweder was Gutes oder was Schlechtes. Also das Beispiel von Tim Ferriss, den ich auch sehr begeistert lese, war, glaube ich, dass man dann, er hat, glaube ich, geschrieben, dann wäre eine Zahlung an die Republikaner ausgelöst worden, eine Spende, was ja vermutlich nicht so seine Partei ist, könnte ich mir vorstellen. Und da finde ich aber interessant, dass das so ein digitaler, indirekter Druck doch trotzdem noch eine ganz andere Qualität, als wenn du jemand erklären musst, ich habe das nicht gemacht. Ist einfach, funktioniert viel besser.
Ja, ist bei mir auch so, genau. Vielleicht in Zukunft mal, gibt es sehr viel Entwicklung im Bereich KI und Chatbots und so Conversational Interfaces. Vielleicht hat man da mal so ein digitales Gegenüber, was einem dieses Gefühl auch vermittelt, obwohl man eigentlich weiß, es ist ein Bot, aber soweit ist es, glaube ich, noch nicht.
Habe ich schon ausprobiert, funktioniert auch.
Funktioniert.
Genau, an der Stelle vielleicht auch der klare Disclaimer. Getting things done ist kein Wundermittel gegen Prokrastination, also Aufschieberitis.
Kann ich bestätigen, ja. Gut, dann würde ich sagen, nach hinten raus, vielleicht nochmal, du hast vorhin gesagt, getting things done ist toolagnostisch, also kann man im Prinzip sowohl auf Papier als auch digital auf alles abbilden. Genau. Wir hatten jetzt heute im Laufe des Tages, habe ich gesehen, du bist sehr stark auf Gmail mit verschiedenen Zusatz-Apps organisiert, zusätzlich in der Mac-Welt unterwegs. Ich bin eher in der Windows, Office 365, Microsoft To-Do-Welt plus iOS-Telefon quasi mit den entsprechenden Apps.
Ja. Ich bekenne.
Genau, Android, genau, hat man auch als Thema. Ist das sozusagen, sind das so die 2 großen Szenarien, wo man sagt, in so einer Toolwelt ist man so typischerweise unterwegs? Und was sind so da die wichtigsten, sagen wir mal, Tipps und Tricks oder Praktiken, wie man da rangeht? Also wie man jetzt anfängt, eine Abbildung von GDT auf solche Tools zu machen?
Genau, also man fängt natürlich einfach erstmal damit an und schaut, was ist es denn, was als Optionen überhaupt im Raum steht. Und gerade in großen Firmen fällt dann natürlich relativ viel, relativ schnell weg, so dass sich da bewährt hat, mit Outlook eben zu arbeiten, in einer gewissen angepassten Art und Weise mit den Aufgaben, die man ja sonst in der Regel eh nicht benutzt. Also ich kenne wenig Menschen, die begeistert Aufgaben mit Outlook benutzen. Und da gibt es eben eine spezielle Implementierungsempfehlung, die auch für die meisten Leute sehr gut funktioniert, die ich auch, wenn ich in einer reinen Outlook-Umgebung leben würde, definitiv wählen würde.
Kann ich mir für $10, glaube ich, im GDD-Shop kaufen.
Genau, können wir auch verlinken, auf Englisch eben. Deutsch kommt irgendwann, können wir dann vielleicht nachpflegen. Das klappt sehr gut, was ich jetzt heute sagen muss, nachdem deine Umgebung ja auch Office 365 noch beinhaltet, ist das schon nochmal eine schönere Lösung. Also es war heute eben, was wir da rausgearbeitet haben, in dem konkreten Szenario ist sehr, sehr nochmal schön, ein schönes bisschen runder. Das heißt, wenn ich die Option hätte, da direkt auch eine Anbindung an Microsoft To Do zu machen, das haben wir bei dir ja dann gemacht, wo du auch schon drin gearbeitet hast, denke ich, ist die Kombination Outlook, Microsoft To Do als operatives System plus OneNote, wie du es ja gemacht hast, als System für das Referenzmaterial und eines Tages vielleicht, finde ich eine sehr gute Lösung. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, was wir da rausgebastelt haben.
Bringt immer ein bisschen mehr Komplexität mit rein, aber dafür können die einzelnen Tools spezieller das, wofür sie eigentlich gedacht sind.
Ne? Ja, ich hatte ja diese eine Idee, was man von deinem System ändern könnte.
Ja, genau.
Und auch Microsoft To Do rüberziehen. Dann finde ich, ist es gerade mit der Integration der E-Mails über Quicksteps so ziemlich die schönste Lösung, die ich kenne. Die auch voll synchronisiert und überall läuft und alles kann, ist wirklich sehr, sehr gut in der Kombination.
Und für Mobile, also für Smartphone jetzt in der Regel, ist es wahrscheinlich immer so, dass man sich da dann meist nochmal auch andere Routinen überlegen muss, weil schon bei der Outlook-App fängt es an, dass du Ansichten, an Funktionen, sowas wie die Quick Steps beispielsweise, die Outlook-Desktop-App kann, die mobile App nicht kann, ne, wo du dann immer so dieses, wenn du mal am Laptop meinetwegen arbeitest und mal nur mit Telefon oder iPad unterwegs bist, du halt bestimmte Sachen dann nicht machen kannst entsprechend.
Ja, also ich bin generell so ein bisschen, ich bin ja noch kein Millennial, vielleicht liegt es daran. Für mich ist richtig Arbeiten immer noch, ich arbeite am Desktop. Und das heißt, für mich gehören alle ernstzunehmenden Aufgaben auch noch auf den Desktop. Also verarbeiten würde ich nie auf die Idee kommen, das am Smartphone zu machen. Das heißt, das Problem hätte ich gar nicht. Wenn ich verarbeiten will am Smartphone, ist es definitiv schwieriger und anstrengender und ineffizienter, allein schon wegen 10 Fingertippen, das man dann nicht hat. Ich denke und meine Erfahrung zeigt auch, dass es am sinnvollsten ist, das Smartphone nur als einerseits Arbeitstool zu verwenden. Das heißt, ich schaue mir an, welche Aufgaben kann ich tun und entscheide dann daraus, also quasi als Blick auf mein System einerseits und andererseits als Sammeltool. Eben über, wie gesagt, ein Tool wie Capture hatte ich dir empfohlen oder SendNote auf Android, wo du eben unkompliziert und schnell sammeln kannst, um dann später zu verarbeiten.
Ja, da muss man gucken, wie es sich in Zukunft entwickelt. Ne? Ich glaube, da ist auch viel Bewegung drin, was so ein Smartphone kann, wie du das an Display und Tastatur anschließen kannst. Bei mir ist halt so, ich habe oft in meinem Arbeitsalltag, gerade wenn ich irgendwo bin, halt tageweise unter der Woche oft in anderen Firmen, wo dann Termine sind, wo aber immer mal auch so eine Stunde, sagen wir in Anführungszeichen, Time to burn ist, wo man entweder mit dem Werksbus irgendwo hinfährt oder gerade halt mal nichts ist. Na, und dann finde ich es immer ganz gut, wenn ich theoretisch alle Schritte, die ich am Desktop machen könnte, auf dem Smartphone auch machen kann. Und da kommt man manchmal eben an so Grenzen, ne, wo du sagst, das geht dann nur um drei Ecken gebogen auf dem Smartphone auch.
Aber wer hat denn schon seinen Laptop nicht dabei?
Ja, dabei vielleicht schon, aber ich sag mal, wenn du jetzt auf so einem Werksgelände quasi in dem Werksbus sitzt, das ist halt ein VW-Bus T5, da sitzen dann 7 andere Leute, da hast du schon so einen in Anführungszeichen Luxus, den du im ICE hast, nämlich so ein Tischchen, was du dir runterklappen kannst, nicht? Ja, und da sind natürlich die Leute um dich rum nicht so begeistert, wenn du dann anfängst, so ein 14-Zoll-Notebook irgendwie auf deinem Schoß und dann brauchst du vielleicht noch Strom und so Geschichten, dann ist halt einfach dieses, du kannst es in der Hand machen einfacher, aber es ist vielleicht ein Luxusproblem.
Ja, natürlich könnte man verarbeiten, aber ich glaube, es macht auch keinen Spaß. Also ich bin dann oft auch ein Freund, einfach manche Dinge halt in der optimalen Umgebung zu machen. Und sowas wird sich für mich eher anbieten, für dann E-Mails schnell beantworten oder Anrufe.
Also Botschaft ist, jeder muss es sozusagen für sich anpassen. Sowieso. Du hast ja heute auch öfter mal mich gefragt, ob das jetzt so, wie ich es mache, ob es sich gut anfühlt oder ob es ein Problem ist. Und da muss jeder eine individuelle Lösung finden quasi, ne?
Genau, also was uns auch immer im Coaching-Funnel liegt, ist, jemand von was weg zu beraten, was funktioniert. Alle Menschen sind unterschiedlich. Wenn was funktioniert und auf Autopilot läuft, um Himmels Willen, warum soll ich das ändern?
Gut, dann vielleicht zum Abschluss, wo man dich sozusagen finden kann. Wahrscheinlich, so wie es aussieht, wirst du auf dem LernOS Rockstars Camp sein, 25. Juni in München mit dabei. Wo findet man dich sonst so? Auf Twitter, auf LinkedIn, Webseite? Also wo kann man dir folgen und deine Aktivitäten
sehen? Also ich denke mal, wir werden alles auch verlinken. Also Twitter, Müller-Zielke, Facebook gibt's, passiert aber nicht schrecklich viel. Dann natürlich Website cmt-beratung.de. Da habe ich auch einen ausführlichen Schritt für Schritt, eine Schritt für Schritt Einführung, wie Getting Things Done funktioniert, reingeschrieben. LinkedIn natürlich, da veröffentliche ich auch immer wieder mal Artikel. Da gibt es auch eine Gruppe, Getting Things Done, inoffiziell, wo man natürlich reingehen kann und Fragen stellen oder einfach die Artikel abonnieren kann.
Sehr schön, werden wir alles in den Shownotes verlinken.
Super.
Gut, dann würde ich sagen, nach einem langen Arbeitstag, danke dir erstmal für das Coaching heute, dass
sehr
du bereit warst, das im Podcast auch nochmal zu teilen, und einen schönen Feierabend.
Sehr gerne. Dankeschön.
Ciao.
Ciao.